Weil ich finde, das ist so ein vorgeschobener, so Fake-Feminismus, ja. Jetzt einfach nur alles toll finden, weil es von Frauen gemacht ist, ist ja wie irgendwie auch totaler Quatsch. Frauen haben jetzt keinen Freifahrtschein, irgendwelche Sachen zu machen. Und auch da muss es ja erlaubt sein, auch andere Frauen zu kritisieren. Es kommt, glaube ich, immer darauf an, in welcher Haltung man das macht, in welcher Energie man das macht. Aber nichtsdestotrotz, ich meine, wenn ich einen Mann für etwas kritisiere, muss das auch bei einer Frau erlaubt sein. Wir wollen ja nicht eine Sonderbehandlung, sondern wir wollen ja eine gleiche Behandlung. Hallo ihr Moneypennies und herzlich willkommen zum Quartalsbericht Nummer 2 2024. Wahnsinn, das erste Halbjahr ist schon wieder rum. Im Quartalsbericht erzähle ich euch, wie ich meine Instagram-Sucht in den Griff bekommen habe, warum mein Urlaub ja eher low als high war, meine Einschätzung zum aktuellen Marktumfeld, in dem wir uns befinden und was wir so beobachten unter den Coaching-Anbietern und warum gerade auch viele aufgeben, welches Produkt wir bei Madame Moneypenny eingestampft haben und warum. Warum ich grenzenlosen Support unter Frauen als Antifeminismus einstufe. Was ich beim Abstillen übers Leben gelernt habe. Und welcher psychologische Effekt dafür sorgt, dass wir alles immer schlimmer machen, als es ist. Übrigens ist der wohl auch für das aktuelle politische Klima verantwortlich. Und wie du diesem Effekt in deinem Leben auf die Schliche kommst und ihn austricksen kannst. Ich wünsche euch ganz viele Learnings, Aha-Momente in diesem Quartalsbericht und vor allem viel Spaß und gute Unterhaltung. Los geht es mit meinen Personal Highs. Davon habe ich zwei mitgebracht. Das erste, ich hatte es beim letzten Mal schon angeteasert, ich habe mein allererstes Startup-Investment getätigt. Das ist für mich so ein bisschen Full-Circle-Moment, denn ich hatte ja selber ein Startup mit wgsuche.de, in das investiert wurde und was ich dann auch später verkauft habe. Jetzt also habe ich selber investiert und zwar in Nüchtern Berlin. Das ist sowohl ein Online-Shop als auch ein stationärer kleiner Handel in Kreuzberg. Und da werden alkoholfreie Alternativen zu Sekt, Wein, Aperol, Gin und so weiter verkauft. Das bekommt ihr also alles da. Wenn ihr sagt, nur Wasser ist ein bisschen lame, aber Alkohol möchte ich jetzt auch nicht die ganze Zeit trinken, dann findet ihr da auf jeden Fall richtig gute Alternativen. Ich wusste lange gar nicht, dass es das so richtig gibt oder es war so ein bisschen nicht so richtig auf meinem Radar. Und seit ich Isabella kennengelernt habe und ich kenne sie nun schon ein paar Jahre, bin ich da reingekommen in dieses Thema. Ist natürlich auch total mein Thema. Also wie manche von euch vielleicht wissen, trinke ich auch schon seit Jahren kein Alkohol mehr. Von daher ist das für mich ein super spannendes auch Trendthema und Isabella und ihr Team beschäftigen sich vor allem mit der Frage, was trinke ich, wenn ich nicht trinke? Und ja, das finde ich eine sehr schöne Leitfrage, eine sehr schöne Philosophie. Ich habe Isabella, das ist die Gründerin, Geschäftsführerin, vor Jahren beim Tennis kennengelernt und sie als Freundin schon ein bisschen begleitet, die letzten Jahre auch durch ihre unternehmerischen Höhen und Tiefen, war also aus einer ganz anderen Perspektive, in einer ganz anderen Rolle schon einige Jahre mit dabei. Und jetzt hat sich die Chance ergeben, da auch wirtschaftlich einzusteigen und diese Chance habe ich dann genutzt. Wir haben übrigens auch darüber gesprochen, was wir denn glauben, ob das Investment eine Auswirkung auf unsere Freundschaft haben wird und sind da beide eigentlich aus diesem Gespräch gegangen mit so, werden wir ja dann sehen, ja. sehen wir dann, wissen wir erst, wenn wir es ausprobieren und gehen da natürlich sehr achtsam und reflektiert dran an die ganze Sache. Warum habe ich mir jetzt Nüchtern Berlin ausgesucht? Erstens, wie gesagt, ich stehe voll hinter der Mission. Zweitens ist es auf jeden Fall ein Trendthema mit großem Wachstumspotenzial. Es trifft den Zeitgeist. Der Markt entwickelt sich gerade erst noch. Nüchtern Berlin ist der total Vorreiter, wie ich es ja auch beim Thema Frauen und Finanzen war. Und das Team ist auf jeden Fall auch ein ausschlaggebender Punkt gewesen. Isabella ist super reflektiert, coachable, klotzt auch richtig ran. Und das, finde ich, sind somit die wichtigsten Eigenschaften, die man überhaupt haben kann, wenn man ein Unternehmen gründet oder eines führt. Ja, und deswegen freue ich mich da auf alles, was da noch kommt. Schaut gerne im Onlineshop mal vorbei. Das sind echt richtig leckere Sachen. Und zwischendurch war ich mal so, bist du sicher, dass da kein Alkohol drin ist? Auch so in der Schwangerschaft, so bist du sicher, dass da kein Alkohol drin ist, weil es echt auch ähnlich schmeckt. Ja, das erste Startup-Investment wird dann gleich schon gefolgt vom zweiten. Das ist aber auch noch nicht offiziell, hoffentlich dann aber bald in den kommenden Wochen. Da kann ich euch noch erzählen, in welches zweite Unternehmen ich dann investiert habe. Auf jeden Fall ein sehr personal high, weil auch da wieder super viel gelernt, die ganzen Prozesse dahinter. Ich kannte das ja von Investorenseite, aber es gibt ja auch verschiedene Arten, wie man in ein Unternehmen investieren kann, ob es jetzt ein Wandeldarlehen ist oder Sofortanteil und so. Und dann sind die Verträge auch nochmal unterschiedlich strukturiert. Also ich habe da wirklich auf dem Weg auch schon wieder sehr vieles gelernt und meine Komfortzone sehr verlassen, indem ich da ja auch recht, ich sag mal, kurzfristig dann Nägel mit Köpfen gemacht habe und da reingegangen bin. Als erste Investorin überhaupt, muss man ja sagen. Das ist ja auch nochmal so ein Thema. Ja, wenn schon 20 drin sind oder das Unternehmen schon total fliegt, ist immer ziemlich einfach, da nochmal Geld draufzuschmeißen. Aber als erste zu sagen, ja, ich glaube da dran und wir machen das jetzt, ist natürlich ein enormes Risiko auch einfach. Man hat halt nicht diese Sicherheit, die man später dann vielleicht hat, wenn das Unternehmen schon richtig on track ist. Aber deswegen bekommt man am Anfang ja auch ganz gute Deals. Aber wie gesagt, das Risiko ist natürlich enorm hoch. Deswegen würde ich jetzt auch niemandem raten, ja, investier doch mal hier in ein paar Startups. Auch da geht es darum, und da bin ich ja gerade jetzt erst am Anfang, ein vernünftiges Portfolio aufzubauen, damit das Risiko eben nicht nur, wie bei Aktien, ja, ist genau das Gleiche, eben nicht nur von einem Unternehmen getragen wird, sondern das gesamte Portfolio-Risiko dann natürlich einigermaßen ausgeglichen ist und auf verschiedenen Unternehmensschultern liegt. Was ist mein zweites High? Ihr werdet es nicht glauben, aber ich habe, ich glaube, es waren 2 Wochen oder sogar einen Ticken länger, kein Instagram benutzt. Ich habe die App gelöscht. Ich habe die App gelöscht und es war einfach sehr, sehr schön. Wirklich, Heaven, ja. Es tat richtig, richtig gut. Wenn ihr euch jetzt fragt, ja, aber du bist ja ständig bei Instagram hier, machst du irgendwelche Videos und so weiter. Ja, die Videos habe ich mit meinem Handy aufgenommen, ganz normal mit der Kamera, also nicht sofort in Instagram. Und haben diese Videos dann an mein Team geschickt, die dann hochladen durften. Also ich habe schon durchgezogen. Ich war in der Zeit auch im Urlaub, muss man auch dazu sagen. Das war so ein bisschen dann der ausschlaggebende Punkt, dass ich dachte, ach ja, Urlaub ist eigentlich mal ganz gut. Ja, Tapetenwechsel und so ein paar alte Gewohnheiten nochmal aufzubrechen. Und auch das tat einfach super, super gut. Ich muss allerdings auch sagen, und da war ich auch ja nicht überrascht, aber trotzdem schockiert, wie krass diese Automatismen drin sitzen. Also ich hatte schon verschiedene Sachen probiert. Ich achte zum Beispiel sehr darauf, was auf meinem iPhone, auf meinem ersten Homescreen ist, welche Apps da sind und welche Apps auch unten in dieser Zeile sind, die halt immer stehen bleibt. Weil die hat man natürlich einfach immer im Blick und sind halt super leicht aufzurufen. Und deswegen hatte ich schon mal hier und da versucht, mich auszutricksen und hatte Instagram schon mal verbannt auf die ganz letzte Seite, irgendwelche Unterordner und so. Und aber ich habe es trotzdem immer wieder geschafft, diese App natürlich zu finden. Und als ich sie jetzt gelöscht hatte, haben meine Hände ganz automatisch die Bewegungen gemacht. Ja, swipe, swipe, klick, klick. als wäre die App noch da. Und das fand ich schon echt gruselig. Also ohne nachzudenken, ja, ich meine, so, das ist ja die Definition einer Gewohnheit. Es passiert einfach so, in Anführungsstrichen, das ist im Unterbewusstsein drin. Wir müssen darüber nicht nachdenken. Das ist auch das Schöne an Gewohnheiten. Es macht uns das Leben einfacher. Ja, unser Gehirn muss zwischendurch auch mal in den Energiesparmodus wechseln und kann nicht über alles nachdenken, sondern dafür gibt es eben Automatismen, ja, dass ich nicht jedes Mal nachdenken muss, wie ist jetzt der Weg zur Arbeit? Ist euch vielleicht auch schon mal passiert, dass ihr dann samstags irgendwie zur Arbeit gefahren seid mit dem Auto, obwohl ihr natürlich gar nicht dahin wolltet, aber weil das halt so drin ist, da müsst ihr nicht mehr nachdenken, wo ihr abbiegt und so. Das ist dann halt einfach so. Und genau so ist es aber eben auch bei, ja, ich sag's mal, schädlichen Gewohnheiten, wie halt übermäßiger Social-Media-Konsum oder andere Gewohnheiten, sind einfach Automatismen. Und wie gesagt, meine Hände haben ganz automatisiert diese Bewegung ausgeführt und ich wurde sozusagen erst dann wach, ja, bin dann erst bewusst geworden, als mir mein Gehirn anscheinend das Signal gesendet hat und gesagt hat, hier stimmt was nicht. Wo ist denn jetzt die App? Ja, irgendwas ist hier komisch, wir können ja gar nicht draufklicken. Und das war für mich ein ziemlich sicheres Zeichen dafür, dass ich deutlich zu viel bei Instagram war. Auch wenn ich es beruflich nutze und so weiter, aber ihr kennt das, rutscht einfach so rein, so ist es halt gebaut. Und ich muss sagen, ich habe mittlerweile einen ganz guten Umgang damit gefunden, und zwar, dass ich die App einfach regelmäßig lösche. Also ich habe ein hartes Zeitlimit drauf, 15 Minuten am Tag. Ja, manchmal klicke ich dann auf nochmal 15 Minuten. Aber seltener, als ich vielleicht gedacht. Am Anfang hatte ich 30 Minuten Limit und dann habe ich es auf 15 Minuten runtergesetzt. Und meine Screentime ist deutlich durch diese Maßnahme schon deutlich, deutlich gesunken, weil man halt immer wieder an diese Schranke kommt. Wenn man dieses Zeitlimit nicht drin hat, dann vergeht die Zeit ja einfach so. Gerade, keine Ahnung, bei mir gerade so, ja, so abends im Bett, ja, Kind ist gerade eingeschlafen, aber ich bleib noch mal im Zimmer, falls noch irgendwas ist. Und ja, das ist dann immer so meine, oder war meine Instagram- und Scrolling-Zeit. Und dieses Limit habe ich drauf gesetzt und jetzt mache ich es, wie gesagt, immer so, dass wenn ich nach meinem Empfinden wieder doch zu lange drauf bin, zu viel drauf bin, meine Zeit zu sehr verdaddel, manchmal tut es auch einfach gut, ja, fair enough, es geht ja um die Achtsamkeit, das zu üben, dann lösche ich die App wieder, dann schmeiße ich die App wieder runter und das geht dann meist auch ein paar Tage und wenn ich sage, ach, jetzt könnte ich mal wieder so ein bisschen drauf gucken, mich ein bisschen berieseln lassen, dann installiere ich die halt wieder. Das ist aber halt was ganz anderes als wie vorher, wo es halt dieser krasse Automatismus war, sondern jetzt ist es deutlich aktiver, dass ich sage, ja, jetzt habe ich gerade Bock, ein bisschen rumzuscrollen und mich berieseln zu lassen, also installiere ich die App. Übrigens, alleine der Installationsvorgang, dadurch, dass der schon ein bisschen dauert, bin ich dann meist doch schon wieder weg. Also das ist eigentlich auch ein ganz guter Hack, die App immer wieder runterladen zu müssen, weil ihr könnt dann nicht einfach sofort klicken, also die Hürde ist größer, weil es größer Aufwand ist und länger dauert, als schnell nur drauf zu tappen mit dem Daumen. Also ist schon oft genug passiert, dass ich dachte, boah, wie lange lädt das jetzt? Oh nee, gar keinen Bock. Und dann war ich schon wieder woanders, Thema erledigt. Also feel free to copy. Kommen wir zu meinen Personal Lows. Ja, es ist auch ein bisschen witzig. Alle Eltern, alle geübteren Eltern als ich werden jetzt schmunzeln. Ich bin auf die grandiose Idee gekommen, mit einem anderthalbjährigen Kleinkind in den Urlaub zu fliegen. Die Vorstellung war super schön und ganz viel Erholung und so weiter. Turns out not so much. Abgesehen davon, dass das Kind natürlich ja, so viele neue Eindrücke hatte und konstant eigentlich überladen war. Hat es aber richtig gut, also war, ich sag mal, positiv überladen. Aber halt dementsprechend sehr, sehr aktiv. Ist ja sowieso schon ein sehr aktives Kind. Aber da nochmal umso mehr. Und um euch das mal ein bisschen zu quantifizieren, ich habe am Anreisetag habe ich auf meine Health-App geschaut, in meinem iPhone. Das zählt ja automatisch die Schritte. Und ich hatte 10.000 Schritte am Tag der Abreise, wo man ja eigentlich nur sitzt, theoretisch. Ja, man sitzt im Auto oder in der S-Bahn, dann sitzt man im Flugzeug, dann sitzt man wieder in irgendeinem Transportmittel so und ist dann halt im Hotel. Ich hatte 10.000 Schritte und ich glaube, die habe ich schon alle am Flughafen gesammelt. Am Flughafen, ja, wo man ja eigentlich nur sitzt und irgendwie rausguckt. Mit meinem Kind habe ich da 10.000 Schritte gesammelt. Diese Rollbänder, also damit meine ich jetzt gar nicht das Paketband logischerweise, sondern diese Rollbänder, wo man sich als Mensch mit seinem Koffer draufstellen kann. Und dann wird man halt so gefahren. Die waren einfach viel zu interessant, viel zu spaßig, die in jegliche Richtung mitzunehmen und rumzurennen und wieder und wieder und wieder. Also, ja. Wahnsinn. Das war einfach sehr, 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 sehr anstrengend. Alles andere hat wunderbar geklappt, deswegen lache ich da auch drüber. Was aber noch erschwerend mit dazugekommen ist, eine kleine Magen-Darm-Infektion. Die hat auch einfach, ich meine, das ist zu Hause einfach schon unglaublich scheiße im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann noch mit Kind im Hotel und ja, es war einfach grandios, hat richtig Spaß gemacht. Richtig Spaß gemacht, die ganze Aktion. Ich muss sagen, ich war ziemlich froh, als wir wieder zu Hause waren. Es war schön und ja, bla bla bla, aber honestly, einfach, ja, einfach viel zu anstrengend auf ganz, ganz vielen verschiedenen Ebenen. Mein Learning daraus, ey, gerade mit Kindern, der Alltag, die Struktur hier zu Hause, die Gewohnheiten, da auch wieder die Gewohnheiten, aber diejenigen, die mir den Alltag erleichtern, sind einfach komplett heilig. Auf der anderen Seite stehen natürlich aber auch die neuen Eindrücke, das, was vor allem, ja, wir dann da gesehen haben, erlebt haben, was natürlich fürs Kind komplett neu war, die ganz neue Welt, Meer und Pool und boah, krass, ja, so viele Menschen und im Restaurant essen und so, war natürlich total schön zu beobachten. Und auch da wurde wieder meine Flexibilität herausgefordert und meine Gelassenheit. Also ich bewege mich da in einem Spannungsverhältnis zwischen sehr, sehr anstrengend, gerade in dem Alter und aber irgendwie auch total schön aufgrund der neuen Eindrücke, neuen Entwicklungen, die wir da gemeinsam dann auch gemacht haben. Aber hey, ich weiß nicht, also ja, ob ich es noch, noch mal machen würde, ganz ehrlich. Also diese Magen-Darm-Geschichte, es war einfach nicht gut. Einfach blöd. Da kann der Urlaub natürlich überhaupt nichts dafür. Aber ja, ich sag mal, ohne das wäre es vielleicht dick schöner gewesen. Ach so, und dazu noch, ich habe ja vor einem Jahr, habe ich nie verstanden, da waren wir auch im Urlaub, und da habe ich immer einen Rat bekommen, ja, flieg jetzt noch in Urlaub, bevor das Kind laufen kann. Jetzt ist super, ja, bevor das Kind laufen kann. Ich war so immer so, naja, come on, also wie schlimm kann das schon werden? jetzt weiß ich's. Ja, jetzt weiß ich, warum man am besten noch mal in Urlaub fährt, fliegt, was auch immer, bevor die Kinder laufen können. Auch anstrengend, aber eine andere Form der Anstrengung. Wie gesagt, aber es war natürlich trotzdem eine sehr, 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 sehr schöne Erfahrung. Weg von der Magen-Darm-Geschichte, wir kommen mal zu den Business-Highs. Ich hatte es im letzten Quartalsbericht, hatte ich ja von unserem grandiosen Start von dem neuen Programm Finance First berichtet. Nach 48 Stunden mussten wir die Anmeldung stoppen, weil wir mit diesem Ansturm ehrlicherweise überhaupt nicht gerechnet hatten. Und auch in Finance First gibt es ja Live-Calls, die sind ja fester Bestandteil des Programms. Und da mussten wir natürlich ein bisschen schauen, okay, ja, wie viele Leute können wir da jetzt reinlassen, dass diese Live-Calls nicht heillos überlaufen sind, dass wir da halt wirklich auch noch die Qualität sichern können. Deswegen haben wir da die Anmeldung gestoppt und dann peu à peu euch quasi tröpfchenweise, wochenweise ja dann ja mit Verspätung sozusagen dann doch reingelassen ins Programm, dass wir das so ein bisschen staffeln konnten. Das war also im letzten Quartalsbericht das absolute Business-High. So, und jetzt ist genau das Gleiche nochmal passiert mit dem Mentoring-Programm. Was ist passiert? Was bisher geschah? Also, ja, nachdem wir Finance First gelauncht haben, haben wir uns sofort dran gesetzt, auch das Mentoring nochmal zu überarbeiten. Neue Inhalte, ganz neue Inhalte haben wir geschaffen. Wir haben ältere Inhalte aktualisiert. Neue Inhalte zum Beispiel zum ganzen Thema Geldmarkt-ETFs. Wir haben das gesamte Kapitel Staatsanleihen überarbeitet, Neues zum Thema Steuern, da hat sich ja auch einiges getan. Kinderdepot, nachhaltiges Investieren, ihr bekommt das komplette Modul zum Thema Versicherung mit on top. Ja, was ist Riester, was ist betriebliche Altersvorsorge, sollte ich das machen, ja, nein, Vor- und Nachteile. Das haben wir alles sofort nach Finance First, nachdem das durch war, einmal kurz durchatmen, okay, und dann direkt wieder ins nächste, haben uns das Mentoring-Programm vorgenommen. Es gibt ja übrigens auch neue Live-Calls, und zwar einer zum Thema Trennung und Scheidung mit einer Fachanwältin, die ganzen Tag nur das macht, und zum Thema Erbe, was ja auch nochmal ein sehr emotionales und auch Mindset-Thema ist, weil wir immer wieder auch Frauen haben, die gerade geerbt haben, die vielleicht auch sogar schon einen Teil des Erbes haben gehen lassen, ohne das so richtig zu wissen, wofür. Meine Gruppe und ich würde sagen, haben es verjuckelt. Es klingt aber ein bisschen harmlos, weil da natürlich ganz viele verschiedene Kräfte halt einfach wirken, warum man dieses Geld nicht haben möchte und warum man dieses Geld am liebsten wieder loswerden wollen würde, wenn man da nicht emotional und auch in Sachen Mindset aufgefangen wird. Deswegen haben wir uns entschlossen, diese beiden neuen Live-Calls noch mit reinzunehmen, also zum Thema Erbe und zum Thema Trennung und Scheidung. Ihr bekommt weiterhin auch den Vertragscheck für Bestandsverträge. Da schauen wir, was habt ihr für einen Riester, was habt ihr für eine Rürup. Übrigens in 99% der Fällen raten wir dringend dazu, entweder diesen Vertrag stillzulegen oder komplett zu kündigen. Das gucken wir uns dann gerne an im Detail, was da das Beste ist. Aber sehr, 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 sehr wenige Verträge, wo wir sagen, ja klar, kannst du so machen, das ist super gut. Also geht wirklich gegen null. Ja, und dann war ja auch noch das Thema, dass ihr alles auch noch zum alten Preis bekommen habt. Und danach, also nach dieser Deadline, die wir da gesetzt haben, hat man dann das gleiche Package bekommen, allerdings für mehr Euro, also nach der Preiserhöhung. Genau, und das alles haben wir erstmal angefangen zu kommunizieren über die ersten Kanäle, ein bisschen Instagram, ein bisschen E-Mail, Online-Training, dazu hatte ich ja auch gemacht. Und auch hier war es wirklich wieder so, wir waren nach 3 Tagen vollkommen zu. Wir hatten keine Ressourcen mehr. Und was da noch kritischer war als bei Finance First, ist nämlich der große Unterschied, dass ihr Finance First online kaufen könnt und das Mentoring nicht. Weil bei dem Mentoring ist der Prozess ja so, ihr müsst euch erstmal bewerben und dann habt ihr noch 2 Gespräche mit jemandem aus meinem Team, um wirklich zu gucken, passt das zueinander? Haben wir die Lösung für dein Problem oder solltest du eigentlich was anderes machen? Und da steckt natürlich enorm viel Aufwand für uns drin und natürlich auch das Bottleneck, also der Flaschenhals. Ja, also ein Online-Shop ist ja egal, ja, ob ich darüber jetzt am Tag 100 oder 1000 verkaufe. Aber da, wo dann Menschen mit drin sind im Prozess, und zwar doppelt zwei Gespräche, ist das natürlich ein ganz krasses Ressourcenthema. Wir hatten einfach keine Gesprächsslots mehr offen. Die Erstgespräche waren für die nächsten Wochen und Monate komplett ausgebucht, und zwar innerhalb von 3 Tagen. Und dann kommt ja auch noch das Zweitgespräch. Ja, also innerhalb von 3 Tagen waren einfach alle Termine weg, alles ausgebucht. Was haben wir also gemacht? Ja, wir waren also wieder mal Tag und Nacht damit beschäftigt, da irgendwie eine Lösung zu finden. Und zwar war da die Lösung, ja, man guckt immer, wo ist das Bottleneck, wo ist der Flatschenhals, wo bricht es? Und ganz logisch war das eben genau in diesen 2 Schritten mit den Gesprächen. Es war für mich, für das ganze Team, aber auch keine Option, diese Gespräche wegzulassen, weil die einfach wichtig sind, weil die einfach sehr, sehr wichtig sind, bei euch nochmal genau hinzuschauen, ist es das, was ihr braucht? Weil ansonsten wir verkaufen euch nichts, was euch nichts bringt. So. Und das können wir nur gewährleisten, wenn wir darüber mit euch reden. Und deswegen war es gar keine Option zu sagen, na, dann lassen wir halt die Gespräche weg, die sind doch eh alle so heiß, die wollen es doch eh alle sofort kaufen. Ja, kann ja sein. Dadurch haben wir mit Sicherheit auch viele, viele Sales liegen lassen. Viel, viel Umsatz wahrscheinlich nicht generiert. Aber auch da ist wieder mir einfach die Qualität viel zu wichtig, dass wir da wirklich genau reinschauen, ob das halt so passt. So, was war also die Lösung? Bottleneck war gefunden, logischerweise relativ schnell definiert. Da ging es also darum, dieses Team aufzustocken, ja, um halt so viele Kapazitäten wie möglich auf diese 2 Gespräche halt zu lenken, ja. Mehr Leute gleich mehr offene Gespräche, gleich mehr Frauen, die halt diese Gespräche buchen können. Ja, und dann haben wir wirklich Hebel um alles in Bewegung gesetzt. Eine Mitarbeiterin, die schon in ein anderes Team gewechselt war, war so nett, doch wieder zurückzukommen, also in ein anderes Team innerhalb unseres Unternehmens. Die haben wir zurückgeholt, ja, weil die kannte das schon und kannte schon die ganzen Abläufe. Die wieder zurückgeholt, die hat dann mitgemacht. Wir haben Freiberuflerinnen rangekarrt, wie irgendwie nur möglich. War gar keine andere Wahl so richtig. Selbst ja Leute, deren Aufgabe es wirklich eigentlich nicht war, weil sie zum Management-Team gehört haben, haben auch mit telefoniert. Also alle haben wirklich krass reingehauen, es wurden sogar Urlaube verschoben und so weiter. Also wir haben wirklich alles für euch irgendwie möglich gemacht. Also ich wüsste nicht, was wir noch hätten machen können, ja, auch im Rahmen des Möglichen, ohne dass hier einer die ganze Zeit die Wochenenden kloppt. Ja, also auch da müssen wir natürlich schauen, dass es dann selbstverständlich auch gewisse Grenzen gibt. Aber auch das konnten wir ganz gut abfedern durch eben Freiberuflerinnen, die gesagt haben, ja klar, mache ich auch am Wochenende gar kein Problem. Ja, also da haben wir es dann doch nochmal geschafft, euch einiges mehr anbieten zu können, was aber auch zur Folge hatte, dass wir die Deadline verschieben mussten für die Preiserhöhung, weil sonst hättet ihr alle schon den neuen höheren Preis zahlen müssen. Ja, also das war alles so total im Fluss, ganz im Flow. Und haben wir dann immer weiter nach hinten gerückt, bis wir gesagt haben, okay, ab jetzt, ja, wer jetzt noch reinkommt, ist dann ein bisschen außerhalb der Aktion, irgendwann müssen wir ja zumachen. Aber wir sind jetzt auch den ganzen Juli auch immer noch damit beschäftigt, mit den ganzen Bewerberinnen noch zu sprechen, die aus Mai halt zu uns kamen. Also da sind wir richtig bis zum Rande voll, absoluter Wahnsinn, und zeigt mir aber auch wieder mal, Qualität setzt sich einfach durch, ja, und auch, dass wir da keine Kompromisse machen, dass wir nicht sagen, ja, komm, ja, scheiß auf die Gespräche, wir lassen einfach mal alle rein und gucken mal, was passiert, machen wir einfach nicht, not happening, wäre die weitaus, ja, leichtere Variante gewesen, für uns auch mehr Umsatz, weniger Kosten, also, ich sag mal, kurzfristig betriebswirtschaftlich einfach komplett eine dumme Entscheidung, langfristig aber komplett die absolut richtige Entscheidung, weil auch da wir wieder unseren Qualitätsanspruch nochmal untermauert haben, sowohl intern als auch extern. Und das finde ich einfach super, super wichtig. Und auch nochmal, Qualität setze ich durch, auch im Produkt. Ja, was wir da wieder für Updates gefahren haben, das ist einfach out of class. Das macht so niemand, allein der Vertragscheck, das bekommt ihr bei niemandem so mit on top. Jetzt noch mit den neuen Live-Calls zum Thema Erbe, zum Thema Scheidung, Geldmarkt-ETFs, das ganze Modul Versicherung alleine. Also ja, zeigt mir, dass wir da auch wieder mal den Nagel auf den Kopf getroffen haben und dass einfach gute Inhalte, gute Struktur, super Ergebnisse von Kundinnen, dass das halt einfach zieht. Und nochmal, das ist jetzt so ein bisschen Insights, Nähkästchen, nochmal mehr in dieser Marktsituation, in der wir uns gerade befinden. Ich hatte das, glaube ich, auch beim letzten Mal schon so ein bisschen angedeutet oder beziehungsweise auch mal auf LinkedIn so ein bisschen einen Artikel geschrieben, es ist schon wirklich so, dass dieses Marktumfeld, in dem wir uns hier gerade befinden, einfach sehr, sehr schwierig ist. Es hat sich komplett gedreht in den letzten Jahren. Das ist ganz normales Marktverhalten, aber habe ich schon öfter gesagt, die Party ist einfach vorbei. Ja, die Party ist vorbei. Die Zeiten, wo jemand sagt, oh ja, ich mache jetzt hier mal ein bisschen Finanzcoaching oder auch jegliches Coaching. Es ist nicht nur Finanzcoaching. Also ich sehe es über alle Branchen hinweg. Ich mache mir jetzt mal hier ein bisschen Coaching und werde mal reich damit hier mit meinem komischen Online-Kurs so. Das funktioniert dann einfach nicht mehr. Und gerade auch die, ich nenne es jetzt mal kleineren Finanzcoaches, unabhängig davon, ja, was sie jetzt genau anbieten oder so, die strugglen einfach sehr. Und nicht nur beim Thema Finanzen, sondern wie gesagt auch in branchenübergreifend. Meine Einschätzung dazu, es ist ein absolut normales Marktverhalten. Wir kommen aus einer absoluten Boomphase. Wir kommen aus einer erstmal gesamtwirtschaftlichen Boomphase und wir kommen auch aus einer Boomphase dieses ganzen Coaching-Marktes. Ne? Also als ich angefangen habe, den Finanzblog zu schreiben mit Madame Moneypenny, das war so das erste sichtbare, kostenlose Produkt sozusagen. Da war ich ja wirklich eine der allerersten. Da gab es eine Handvoll und danach ging es dann los. Ne? Und jetzt hier und da und Finanz, also wie die sich dann alle genannt haben, ja, mit Finanz und irgendein Tier dann dahinter, weil sie gedacht haben, oh ja, hier, Finanzblog, ja, damit werde ich jetzt reich. Nicht alle, ja, sicherlich hatten manche da auch ein höheres Ziel und eine coolere Mission noch mit dahinter, aber es war auch einfach Sprungbrett für viele, die ja gesagt haben, oh, jetzt mache ich hier die schnelle Mark. Und als Blogs dann nicht mehr so angesagt waren, dann war es dann jetzt relativ schnell die Coachings, ne? Weil man halt gesehen hat, ah, okay, da kann ich ja Online-Kurse verkaufen. Geld funktioniert immer, in Anführungsstrichen. Geld und Liebe, das sind so zwei Themen, die immer gut funktionieren. Da mache ich das jetzt auch mal. Und dementsprechend gab es in den letzten Jahren auch ja sehr, sehr viele Anbieter in diesem Bereich, auf diesem Markt. Und das ist aber auch ganz normales Marktgeschehen, dass es irgendwann nicht mehr so viele Anbieter gibt, ja, also, sondern dass sich dann die ganze Geschichte immer wieder konsolidiert. Manche hören von alleine auf, weil sie ihre Ziele nicht erreicht haben. Oh, ich wurde doch nicht innerhalb von einem halben Jahr Millionär, indem ich anderen sage, wie sie Millionär werden, obwohl ich selber nicht bin. Ja, manche hören von alleine auf wegen Erfolglosigkeit. Manche werden dazu gezwungen, aufzuhören aufgrund von Erfolglosigkeit. Manche haben einfach keinen Bock mehr vielleicht, ja, gehen aufs nächste Thema, war doch nicht so leicht, wie ich mir vorgestellt habe, fehlt auch so ein bisschen die Puste. Also ganz normales Marktgeschehen, ja, dass so ein neuer Trendmarkt erstmal überschwemmt, erstmal traut sich keiner rein, dann brauchst du zwei, drei, die es halt irgendwie zeigen, wie es geht und auch so den Proof of Concept liefern, sagen, hey, damit kann man Geld verdienen, hey, damit kann man coole Sachen machen, hier kann man wirklich was Gutes erreichen. Dann kommen die ganzen Copycats, machen alles nach, machen es ein bisschen anders. Und irgendwann kommt dann aber eben genau diese Phase, in der wir halt jetzt sind, dass diese vielen Anbieter einfach nicht parallel am Markt bestehen können, weil es dafür zu wenig Nachfrage gibt und dementsprechend verschwinden dann auch wieder ziemlich viele vom Markt. Ja, und als wir gestartet haben, gab es halt, also jetzt im Bereich Frauen in Finanzen, einen Anbieter, ja, das waren wir, Blue Ocean nennt man das dann auch, ja, also ein Markt, in dem man wirklich alleine ist, das Wasser ist blau. Ja, es gibt keine, du bist der einzige Hai, der einzige Fisch. Es gibt keine anderen. Du bist im Blue Ocean unterwegs. Dann kommen noch weitere mit dazu, wie gesagt, kopieren, verbessern, machen anders und so weiter. Und so wie dieser Blue Ocean zum Red Ocean, der wird auf einmal blutig. Ja, weil es viele verschiedene Anbieter gibt, die sich um die Kundinnen reißen. Und in diesem Red Ocean überleben halt einfach nicht alle, sondern höchstwahrscheinlich nur wenige sogar davon. Und wenn es dann nicht mehr, wenn man dann nicht mehr auf dem High ist, allen geht's gut, ja, allen kommen die Kohle irgendwie zum Hintern heraus, egal was wir machen die Türen auf und Geld kommt rein, dann wird es ein bisschen kritischer, irgendwann sind es dann einfach zu viele, die Kundschaft ist verwirrt, wo ist jetzt der Unterschied, zu wem soll ich denn jetzt eigentlich gehen? Dann kam hier natürlich auch noch mit hinzu, gerade in den letzten zwei Jahren auch makroökonomische Krisenstimmung, ganz klar, ist auch immer ein Faktor. Ja, du kannst so super sein und so geil alles machen. Wenn aber Krisenstimmung herrscht und die Leute ihr Geld bei sich zusammenhalten, ist es halt einfach de facto sehr, sehr viel schwieriger, da wirtschaftlich zu überleben. Die Leute sind weniger kaufbereit, schauen genauer hin. Und dann gibt es eigentlich nur zwei Strategien, wie du überleben kannst. Entweder du bist Preisführer oder du bist Qualitätsführer. Preisführer bedeutet, du hast den billigsten Preis. So, und deswegen kaufen die Leute bei dir. Und Qualitätsführer bedeutet, du hast die beste Qualität. Und deswegen kaufen die Leute bei dir. Und wir sind ganz klar Qualitätsführer. Wir sind nicht Preisführer. Wir sind auch nicht die teuersten. Dachte ich auch mal eine Zeit lang. Da sind wir schon lange nicht, also schon lange nicht mehr die teuersten. Nicht nur zeitlich, sondern auch vom Geldbetrag. Nicht die teuersten. Aber wir sind qualitativ offensichtlich da an der Spitze. Vielleicht nicht an der einsamen Spitze, aber sind schon deutlich, deutlich mit an der Spitze. Und im Bereich Frauen und Finanzen sind wir die absolute Spitze, da bin ich fest von überzeugt. Warum sind wir Qualitätsführer? Wir hätten ja auch Preisführer werden können. Ja, klar, irgendwann muss man sich für eine der beiden Strategien entscheiden, wenn man eine gute Entscheidung treffen will. Ja, das ist natürlich auch Wissen, was jetzt vielleicht auch nicht unbedingt jeder hat, ja, dass es diese beiden Bereiche halt gibt. Wenn man es vermischt, ist es schon wieder komisch, ja. Also entweder man ist Preisführer oder man ist Qualitätsführer, das ist dann halt einfach ganz, ganz klar. Ich bin Produktmensch. Ich bin absoluter Produktmensch. Ich liebe auch Marketing, aber ich bin noch mehr Produktmensch. Und ich glaube immer an die Qualität. Wirklich. Ich glaube immer an die Qualität. Und ich glaube, dass die Qualität sich immer langfristig durchsetzen wird. Und ich bin hier für die Langfristigkeit. Ich bin nicht für die Kurzfristigkeit. Wir ballern irgendwie unseren Kurs raus für, keine Ahnung, 250 Euro. Und grasen einfach alles ab und dann nehmen wir halt so viel mit, wie wir irgendwie mitgeht und dann schauen wir weiter so, ja. Sondern ich bin absoluter Produktmensch. Mir geht es darum, die Frauen euch wirklich in die Umsetzung zu bringen. Deswegen mache ich auch keine Online-Kurse. Auch Finance First hat eine Live-Call-Komponente. Da haben die Leute intern wie extern die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, haben gesagt, Natascha, du kannst nicht diese Inhalte plus Live-Call, also wieder eine, also auch eine Kostenkomponente, die nicht unbedingt krass gut skaliert, du kannst das nicht zu diesem Preis anbieten. Und ich habe gesagt, doch, das können wir, das müssen wir, das müssen wir irgendwie machen. Ja, das müssen wir irgendwie möglich machen. Und auch da habe ich eben nicht gesagt, na okay, dann lassen wir die Calls halt weg. Was wirklich die vorherrschende Meinung war, ich habe gesagt, nein, wir brauchen diese Calls. Weil ich weiß, dass diese Calls euch am Ende des Tages in die Umsetzung bringen, euch die Accountability geben und so weiter. Ich weiß einfach, wie wichtig diese Calls sind. Das sagen mir wirklich meine jahrelange Erfahrung jetzt. Nicht nur die Calls, aber sie sind einfach so ein wichtiger Bestandteil, dass ich auch da gesagt habe, ey, wir müssen auf die Qualität gehen. Ich mache es nicht, wenn es kein Erfolgserlebnis hinten gibt für die Frauen. Wir müssen alles tun, damit es hinten raus ein Erfolgserlebnis gibt. Und einfach nur ein Videokurs ohne irgendwelche Live-Support-Komponenten ist nicht das Maximum an Produkt, was man machen kann. Und deswegen machen wir das auch nicht. Sondern deswegen machen wir das Maximum. Wir machen die beste Qualität, die liefern wir auch und alles andere müssen wir irgendwie drumherum stricken. Und deswegen nochmal, warum bin ich jetzt so dazu gekommen? Weil es eben viele im Markt, ja, einige gibt es schon nicht mehr, einige sind vielleicht kurz davor, dass es sie nicht mehr gibt. Woran merke ich das jetzt? Ja, spreche ich irgendwie in die Tüte rein? Nein, natürlich nicht. Ich habe natürlich auch meine Fühlerchen ausgestreckt. Wir wissen natürlich auch, ja, so ungefähr kann man ja drauf schließen, ja, wem es wie gut geht, wer wie viel Geld auch ausgibt, so im Marketing und so weiter, wer wie viele Teilnehmer hat und so. Und das, was wir halt gerade beobachten, ist, dass einige, wie gesagt, strugglen, die zum Beispiel auch deutlich günstiger sind als wir, ja. Und woran merken wir das auch? Dass wir sogar jetzt erste Übernahmegespräche führen. Also sprich, ja, kleinere Coaching-Unternehmen, Coaches, auch Finanzcoaches, auch in dem Bereich, denen dann so langsam ein bisschen vielleicht die Puste ausgeht oder auch der Spaß vergeht, wenn es halt logischerweise nicht mehr so gut läuft, macht es halt auch einfach nicht mehr so viel Spaß, kenne ich auch. Ja, und wo es jetzt wirklich darum geht, okay, können wir die mitnehmen, ja, können wir die mit unter unsere Fittiche nehmen. Ja, das sind gerade so Dinge, die wir da halt sprechen und das zeigt mir natürlich schon, okay, ja, die Luft ist so ein bisschen raus, die Party ist einfach vorbei. Und was heißt das für Mother Moneypenny, um da nochmal den Bogen zu bekommen? Das macht mich halt nochmal mehr stolz. Also diese Erfolge, die wir ja einfahren in diesem Jahr, sind einfach enorm, enorm gut. Also der Juni war bis jetzt der beste Monat ever bei uns. Und das ist, also wir entwickeln uns entgegen dem Markt. Bei vielen, vielen geht es runter und bei uns geht es hoch. Und das ist schon außergewöhnlich. Das ist schon wirklich sehr, 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 sehr außergewöhnlich. Und deswegen macht mich dieser Erfolg, ja, also ich meine, wenn es allen gut geht, ja, wenn alle irgendwie super erfolgreich sind, dann auch super erfolgreich zu sein, ist auch cool, ja. Aber dann denkt man so ein bisschen, naja, gut, wenn es allen gut geht, ja, ist ja schön, ja, nehmen wir ja mit. Aber dass es einem wirtschaftlich gut geht, wenn es vielen anderen, sicherlich nicht allen anderen, aber wenn es vielen anderen nicht so gut geht, wenn es bei vielen anderen runtergeht, wenn es dann bei einem selber hochgeht, das ist außergewöhnlich. Das ist wirklich absolut außergewöhnlich und macht mich dementsprechend auch nochmal sehr, sehr stolz auf mein ganzes Team, auf alles, was wir hier tun. Und stimmt mich natürlich auch total optimistisch für die Zukunft, weil die Party wird ja nicht nochmal wieder anfangen. Also der Markt, das sind ganz normale Marktphasen, da geht es halt rauf und runter. Und deswegen bin ich da super froh und wie gesagt sehr, sehr stolz, auch dass es uns noch gibt, dass es uns auch in der Form gibt, weil nicht selten führen solche großen Marktbewegungen, wenn viele den Markt, wenn viele in den Markt reingehen, kommt es ja auch nicht selten dazu, dass der Primus vom Thron gestoßen wird, weil er sich nicht mehr bewegt, weil er sich auf seinen Erfolgen ausruht, weil er keine Innovationen mehr bringt, ja, weil er zu langsam ist, weil er zu groß geworden ist, ja, aus dem kleinen Speedboat wird auf einmal der Riesentanker und dann kommt dann das nächste Speedboat, weil sich halt rechts überholt und wird dann immer größer und irgendwann bist du halt weg, ja, das passiert ja ständig auf dem Markt, siehe Nokia, ja, die Company, die nicht failen kann, schwupps, weg waren sie. Und das sind ja eben genau so diese Geschichten und uns ist glücklicherweise nicht passiert. Warum nicht? Weil wir innovativ bleiben, innovativ, also die Produkte, die wir haben, verbessern, neue Produkte auf den Markt bringen. Genau. Und somit einfach Marktführer in dem Segment bleiben können, weil wir halt aber auch scheißen viel rein investieren. Ja, also es ist schon, wir strampeln uns da auch schon gut einen ab. Aber das heißt eben auch, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen und einfach auf dem richtigen Weg sind. Und was das andere Thema betrifft, da halten wir natürlich Augen und Ohren offen für Zukäufe, die für unser Unternehmen interessant sein könnten. Sind natürlich sehr offen, auch gehen da offen in diese Gespräche rein. Ist ja dann eigentlich auch immer vielleicht ganz gut, wenn man sich dann doch noch zusammentun kann. So viel zu der allgemeinen Marktlage und warum das so mein Business High ist, ist jetzt, glaube ich, gut rausgekommen. Ein weiteres Business High ist absolut wieder der Alumni Day gewesen. Es waren über 200 Alumni da. Wir hatten eine tolle Speakerin, Lea-Sophie Kramer, die schwanger auf der Bühne stand und über Führung gesprochen hat, über wie man richtig Feedback geben kann, wie man eine Teamkultur fördert und etabliert. Ingo, unser Honorarberater im Mentoring, hat eine Geldpsychologie-Übung weitergeführt, die er immer in den Mentoring-Days macht, da nochmal sozusagen einen obendrauf gesetzt. Ich selber habe nochmal in einem Panel gesprochen über Startup-Investments, was da wichtig ist, wie man das so angehen könnte. Also rundum da auch wieder ein toller Tag, viele schöne Gespräche geführt, tolle Location wieder direkt an der Spree. Es war wieder wunderschön, mit euch ins Gespräch zu kommen, mit so vielen von euch zu quatschen, Selfies zu machen und so. Manche wollten auch einfach nur eine Umarmung, meine natürlich auch immer sehr, sehr gerne. Also absolutes High, natürlich auch hier wieder der Alumni Day und da freue ich mich wirklich auf den im nächsten Jahr auch da, ja, auch das ist natürlich etwas, was wir jetzt alles mit berücksichtigen müssen. Je mehr Frauen im Mentoring sind, desto größer werden natürlich auch die ganzen Events, ja, früher haben wir den Mentoring Day haben wir bei uns im Office gemacht und so und jetzt kommt dann natürlich die Erkenntnis so, ui, ja, wir können den gar nicht bei uns im Office machen, weil viel zu viele Leute sind, ja, und so wird natürlich entsprechend der Alumni Day nächstes Jahr auch nochmal deutlich, deutlich größer, das heißt, wir müssen uns auch da wieder um eine deutlich größere Location kümmern und so weiter, das ist so der ganze Rattenschwanz, und das sind natürlich absolute Luxusprobleme, die wir super gerne haben, aber um euch mal da so einen Blick hinter die Kulissen zu geben, dass es nicht nur ist so, hey, ja, super, und jetzt haben wir so voll viele neue Mentoring-Teilnehmerinnen, sondern da hängt ja auch so viel mit dran, ja, die Live-Calls zu managen, die Workbooks, die ganzen Materialien, die Facebook-Gruppe zu managen, den Kundenservice zu managen, neue Event-Locations zu finden und so. Da hängt natürlich einiges mit dran. Wie gesagt, die besten Probleme, die man so haben kann, so ein bisschen Wachstumsschmerzen. Aber die haben wir doch sehr, sehr gerne. Ein weiteres Highlight habe ich noch für euch. Und zwar war ich seit langem mal wieder auf einem Speaker-Event, hatte ein Speaking-Gig. Und zwar bei der Mission Female in Hamburg. Es war nicht meine erste Einladung zu einem Speaker-Gig, aber die erste, die ich dann wirklich realisieren konnte, weil mal alle gesund waren. Das ist ja auch nicht immer so gegeben mit Kind. Vor allem, weil es auch der erste außerhalb von Berlin, was mich auch sehr gefreut hat. Wir sind mit dem Zug hin, morgens hin, ich glaube um 7:30 oder so hin. Zack, Speaking gemacht, halbe Stunde und wieder zurück. Ein sehr effizient gestalteter Tag. Love it. Sowas gibt mir immer so richtig Power, nochmal so richtig Energie. So. rein speaken, kurz ein bisschen quatschen, ein paar Leute treffen und direkt wieder raus. Worüber habe ich geredet? Ich habe darüber geredet, die 7 Geldentscheidungen für ein glückliches Leben. Das war ein neuer Vortrag von uns, der lag schon lange in der Schublade, ja, schon lange vorbereitet. Ich konnte ihn ja nur noch nie erzählen, weil alle vorigen Gigs ja, was ich dir oftmals absagen musste. Aber sehr cooler Content. Ich hoffe, dass ich den noch oft erzählen kann. Super gutes Feedback auch danach bekommen. Also wirklich so, Leute saßen wieder mit offenen Augen. Ist immer für mich auch immer noch spannend, weil es sind jetzt auch keine so super neuen Sachen. Ja, es ist ja eigentlich immer irgendwie mal die gleichen Erkenntnisse und die gleiche Dringlichkeit und die gleiche Wichtigkeit. Aber ich glaube, ich habe es nochmal ein bisschen anders verpackt, gut nachvollziehbar dargelegt und hat mir super viel Spaß gemacht und da freue ich mich auf jeden Fall auf mehr. Das waren so meine Business Highs. Ich habe ein halbes Low, ein Viertel Low. Ach, ich weiß gar nicht, was überhaupt ein Low ist. Aber ich denke auch ein Sneak Peek so ein bisschen hinter die Kulissen von Madame Moneypenny. Und ich habe ja gesagt, dass ich absoluter Produktmensch bin. Und Produktmensch gehört nicht nur dazu, neue Produkte zu machen, sondern auch mal sich von alten dann zu trennen. Das haben wir jetzt gemacht mit der Mastermind. Wir hatten da ein paar Runden in der Mastermind, haben uns dann jetzt dazu entschlossen, die nicht weiterzuführen. Hatte verschiedene Gründe. Der Hauptgrund ist aber Fokus, Fokus, Fokus. Wir haben gesagt, wir fokussieren uns wieder mehr auf die Finanzprodukte, die wir haben. Die Mastermind war ja mehr im Bereich Persönlichkeitsentwicklung angesiedelt, also gar nicht so sehr Finanzen, sondern eher Lebensdesign. Was ist eigentlich so meine Mission im Leben? Was sind meine Werte? Was ist so meine Vision? Wie kann ich gut Ziele setzen? Wie kann ich dann noch umsetzen und so weiter? Also ein bisschen weiter weg von unserem Markenkern. Und deswegen haben wir uns überlegt, da wirklich back to the roots, voller Fokus auf eben die Produkte, die jetzt einen Finanzfokus haben. Das hat sich auch vollkommen ausgezahlt. Auch das keine super leichte Entscheidung, weil ja, es hat noch ein bisschen Umsatz gebracht. Ja, die Frauen, die es gemacht haben, waren irgendwie auch super happy, sind da super happy rausgegangen. Aber wir haben da jetzt nicht so den Pull vom Markt bekommen, also dass uns das aus den Händen gerissen wurde, dass daran so stark gezogen wurde, als dass man jetzt hätte sagen können, ja, das ist jetzt das nächste Knallerding. Und wir sind immer auf der Suche nach Knallerding. Ja, also auch dazu gehört eben, die Energien zu bündeln und dann vielleicht auch Produkte, die einem am Herzen liegen. Mir zum Beispiel, ich habe diese Mastermind geliebt. Mir hat es auch so viel Spaß gemacht, mit den Frauen da zu arbeiten, weil es immer auf einem bisschen anderen Level war, nochmal ein bisschen eine Metaebene, was ich einfach super spannend fand. Und gleichzeitig aber auch zu sagen so, hey, wir können halt nicht auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Und das ist ja ein Verhaltensmuster, ein Entscheidungsmuster, was ich schon immer gemacht habe. Ne? Es gibt das E-Book nicht mehr, es gibt den Online-Kurs nicht mehr, es gibt die Seminare nicht mehr. Es gibt übrigens 2 weitere Online-Kurse auch nicht mehr, die wir mal hatten. Ja? Also ich habe immer so kill your darlings und Fokus eigentlich über alles gesetzt. Und deswegen genau fokussieren wir uns jetzt auf die 2 Produkte, die wir haben. Finance First, Mentoring. Es wird, um das schon mal zu leaken, es wird danach auch noch ein weiteres Produkt geben, an dem wir gerade arbeiten, aber wirklich sehr nah am Markenkern und sehr nah an den Kundinnen, die wir bedienen wollen. Ja, von daher ist es, wie gesagt, gar nicht so ein Low. Ich persönlich finde es schade, weil es mir einfach Spaß gemacht hat, aber unternehmerisch definitiv bessere Entscheidung. Fokus, ja, let it go und somit voller Fokus auf Finance First und Mentoring. Und ich glaube, dass das auch ganz klar ein Erfolgsfaktor ist und war, warum diese beiden Produkte auch jetzt nochmal so viel besser geworden sind und warum wir da so große Erfolge gefeiert haben, weil auch zum Beispiel intern das ganze Team in eine Richtung geblickt hat, gesagt, voller Fokus jetzt auf das, danach voller Fokus auf das und extern für euch höchstwahrscheinlich auch ein bisschen klarer, was wir da jetzt genau anbieten und was nicht und warum. So, das waren dann auch schon meine Personal Highs and Lows und meine Business Highs and Lows. Kommen wir noch zu meinen größten Erkenntnissen. Weiter geht's mit meinen größten Erkenntnissen über mich, übers Leben und über die Menschen. Wir starten mit größten Erkenntnissen über mich. Ich muss nicht alles supporten, nur weil es von Frauen kommt. Ja, das habe ich lange Zeit gedacht, habe mich schlecht gefühlt, wenn Frauen etwas gemacht haben, wo ich dachte, finde ich jetzt vielleicht irgendwie nicht so gut, ja, entspricht jetzt nicht meinem Wertekompass, Hab mich dann aber immer irgendwie ein bisschen schlecht gefühlt, weil ich dachte, ich muss ja andere Frauen supporten und wir sind ja alle Sisters und so weiter. Mittlerweile sehe ich das komplett anders, weil ich finde, das ist so ein vorgeschobener, so Fake-Feminismus, ja. Jetzt einfach nur alles toll finden, weil es von Frauen gemacht ist, ist ja wie irgendwie auch totaler Quatsch. Frauen haben jetzt keinen Freifahrtschein, irgendwelche Sachen zu machen. Und auch da muss es ja erlaubt sein, auch andere Frauen zu kritisieren. Es kommt, glaube ich, immer darauf an, in welcher Haltung man das macht, in welcher Energie man das macht. Aber nichtsdestotrotz, ich meine, wenn ich einen Mann für etwas kritisiere, muss das auch bei einer Frau erlaubt sein. Wir wollen ja nicht eine Sonderbehandlung, sondern wir wollen ja eine gleiche Behandlung. Und deswegen ist das so eine Erkenntnis, ja, irgendwie auch ein Stück weit befreiend, ja, dass man keine Schuldgefühle haben muss, wenn man etwas kritisiert, was eine Frau macht. Mein Lieblingsbeispiel dafür ist immer Alice Weigel, ja. So, natürlich kritisiere ich Alice Weigel, weil alles, was sie macht, ist ziemlich scheiße. Und nur weil sie eine Frau ist, muss ich das ja jetzt nicht gut finden. Und ich finde, wenn man das überträgt, auch auf andere Bereiche, ist es vollkommen okay, sich untereinander zu kritisieren. Wie gesagt, ich glaube, es kommt darauf an, mit welcher Energie, mit welcher Haltung man das macht. Aber ich glaube, wir kommen kein Stück weiter im Feminismus, wenn wir alle immer nur sagen, ja, ist super, ja, ist super, ja, ist super. Und vielleicht auch mal ein Auge zudrücken, wenn jemand vielleicht nicht so ganz so saubere Geschäftstaktiken an den Tag legt. Ja, ich habe auch eine Buchempfehlung zu dem Thema für euch, und zwar ist das Toxische Weiblichkeit von Sophia Fritz. Mit ihr habe ich auch ein Madame Moneypenny Meets aufgenommen, was dann jetzt auch bald erscheinen wird. Und da geht es eben um ja toxisch weibliche Verhaltensweisen, wie wir uns teilweise selbst manipulieren, aber eben auch ja uns über andere erheben. Und im Gegensatz zu toxischer Männlichkeit machen wir das nicht mit Aggressionen und Gewalt nach außen gerichtet, sondern eher so Manipulation und so ein bisschen so hintenrum. Und da geht es eben auch genau um solche Themen, auch um weiblichen Narzissmus und so weiter. Ich sage jetzt nicht, dass wir uns alle munter kritisieren sollen und alle Scheiße finden sollen, was denn alle anderen so machen. Darum geht es mir nicht, sondern mir geht es darum, so ein bisschen die Last davon zu nehmen und uns wirklich auf eine gleiche Stufe zu stellen und zu sagen, hey, nur weil es jetzt eine Frau macht, muss ich das jetzt nicht supporten und muss ich das jetzt nicht gut finden, sondern auch da sollten natürlich Maßstäbe gelten, wie für Männer auch. Und ich glaube auch, dass das wichtig ist, weil nur so wir auch vorankommen. Also nur wenn es erlaubt ist, auch Frauen zu kritisieren, auch Frauen vielleicht ein kritisches Feedback zu geben, auch da wieder, es kommt natürlich darauf an, wie. Ich rede jetzt nicht davon, jemanden öffentlich zu degradieren und einen schlechten Artikel über eine Person zu schreiben, sondern aus einer wohlwollenden Haltung heraus, weil nur so werden wir auch alle besser, ja, und nur so stacheln wir uns vielleicht auch untereinander ein bisschen an, dort nochmal eine bessere Version von uns selber zu werden. Und ich finde, das muss total erlaubt sein, weil alles andere ist so fake hier und fake da und irgendwelche Fake-Freundschaften. Ja, dann sag es mir lieber ins Gesicht, als vielleicht so ein bisschen hintenrum irgendwelche Sachen zu streuen oder so. Ich habe jetzt kein Beispiel im Kopf, aber ich komme jetzt gerade aus dem Buch Toxische Weiblichkeit und da geht es nämlich eben auch genau darum, so ein bisschen so dieses Hinterhältige, was uns Frauen ja gerne zugeschrieben wird, wo ja aber auch ein bisschen was dran ist, ehrlicherweise. Und ich glaube, das können wir aushebeln, indem wir ja ehrlicher miteinander umgehen, auch offener miteinander umgehen und ja nicht so Fake Friends und Fake Supporters sind voneinander, sondern uns dabei helfen, uns weiterzuentwickeln. Und dazu gehört auch Kritik und Feedback. Meine größte Erkenntnis übers Leben. Es wird jetzt ein bisschen eine persönliche Story. Aber für mich steckte da wirklich viel Weisheit drin und ich hoffe, es kommt irgendwie rüber. Es wird jetzt eine Mutti-Geschichte. Und zwar geht es ums nächtliche Abstillen. Aber mir geht es jetzt nicht ums Abstillen an sich, sondern um den Prozess und was ich daraus auf Metaebene gelernt habe. Und vielleicht passt das für euch ja auch. Ich will jetzt gar nicht auf Abstillen eingehen und auch nicht auf die Gründe. Jede Mutter, jede Familie, jedes Kind hat da eigene Gründe. Da gibt es übrigens auch nichts zu judgen, wer wie lange stillt und so weiter. Ja, liebe Leute. Das aber nun mal Klammer auf, Klammer zu, aber zurück zum Thema. Mir geht es eher darum, um die Entscheidungsfindung und um den Prozess und was ich in diesem Prozess ich selber auch gelernt habe. Also, wie lief das ab, wie es nicht funktioniert hat? Das ist jetzt am Beispiel von Abstillen, aber nehmt irgendein Projekt bei euch, was noch nicht so geklappt hat. Ihr habt zwischendurch mal probiert, es zu schaffen. Aber hat nicht so richtig geklappt. Ja, führt euch das mal eben vor Auge und dann hilft das vielleicht ein bisschen, dem da auf die Schliche zu kommen. Massen-Life-Coaching hier gerade. Also, bei mir war das Beispiel eben Abstillen. Ihr habt vielleicht andere Beispiele. Wie bin ich daran gegangen? Erfolglos. Erfolglos lief das so ab, ich habe immer mal wieder dran gedacht, das zu machen, mir Podcasts dazu angehört, ja, habe mir erstmal auch ein bisschen Wissen angeeignet, das gehört für mich eigentlich immer mit dazu, ja, auch so Dynamiken zu verstehen und mein Gegenüber zu verstehen und mich zu verstehen und auch das Kind zu verstehen, mich in diesem Fall in das Kind hineinzuversetzen. Ja, selten ist man ja an Prozessen alleine beteiligt, in dem Fall war es jetzt hier mein Kind. Dann kamen die ersten halbherzigen Versuche, ja, in meinem Fall immer mal wieder abgedockt. Also ich wollte weg von diesem Einschlafstillen und der nächtlichen Hilfe durch Stillen wieder einzuschlafen. Ja, das war so eine Gewohnheit, die sich logischerweise eingeschliffen hatte bei uns. Zum Einschlafen wird gestillt und auch in der Nacht, wenn das Kind krakeelt, wird gestillt. Hatte meine Gründe, warum ich das nicht mehr möchte. Dann habe ich also ein paar halbherzige Versuche gestartet. Haben wir wieder abgedockt, beim ersten Schreien aber doch wieder direkt rangelassen. Ja, so wirklich so halbherzig. Na komm, wir versuchen das mal. Ach, aber jetzt ist gerade stressig. Nee, komm, dann, ach komm, ist egal. Das war immer mal wieder, dass ich das so versucht habe. Also wirklich so dieses Halbherzige trifft es ziemlich gut. Ja, so half-assed. Nichts Halbes und nichts Ganzes. Wir gucken mal. Ja, wir versuchen es mal. Und dann beim ersten Stress, ah ja, okay, nee, doch nicht, machen wir morgen. Bis zu einem Abend und dann kam das aber sogar recht spontan, ehrlicherweise. Da habe ich die Entscheidung dann für mich getroffen. Ich weiß noch, ich stand unten in der Küche, hatte das Babyfon dabei, Kind hat angefangen irgendwie zu schreien. Ich dachte so, oh, okay, jetzt, nee, jetzt reicht's. Jetzt machen wir das anders und bin so mit dieser Haltung dann eben raufgegangen und habe gesagt, okay, wir probieren das jetzt. Wir ziehen das jetzt durch. Jetzt ist, warum auch immer jetzt, aber der Zeitpunkt war anscheinend gekommen, zu sagen, okay, jetzt machen wir das so. Und ich habe es entschieden und ich habe es durchgezogen. Bei den Versuchen, wo es nicht geklappt hat, hatte ich es nicht entschieden, nicht wirklich, und ich habe schon mal gar nicht durchgezogen. Ich kann euch sagen, am Anfang war es hart. Logisch, ja, sonst wäre es ja einfach, auch bei den anderen Mal schon einfach gewesen, aber trotzdem auch so viel leichter als gedacht. Also ich hatte mich wirklich auf das Allerschlimmste eingestellt und Protest ohne Ende und absolut schlaflose Nächte, so war es hier zum Glück nicht. Ja, es war am Anfang richtig hart, die ersten Nächte waren hart und sie waren laut und sie waren tränenreich auf beiden Seiten. aber wir sind da auch gemeinsam durchgegangen und ich muss sagen, wirklich rückblickend war es dann doch leichter als gedacht. Ja, also auch da habe ich mir viel zu viel Stress gemacht, viel zu viel Angst, viel zu viele Sorgen. Was ist wenn? Und oh Gott, wir werden alle irgendwie zwei Wochen lang nicht schlafen. So war es nicht. Und auch dazu noch, ich hatte aber auch keinen fixen Plan, weil ich wusste, es nützt nichts, hier einen fixen Plan zu haben. Aber ich habe die Entscheidung getroffen und ich habe sie angefangen. Und ich hatte meine Eckpfeiler, von denen ich wusste, die brauche ich. Ja, die sind nicht verhandelbar. Also das sind meine Prinzipien, mit denen ich hier reingehe, zum Beispiel ist durchzuziehen. Ja, zum Beispiel auch natürlich das Kind liebevoll zu begleiten. Ja, und zum Beispiel auch zu sagen, okay, es dauert so lange, wie es dauert. Ich habe mir da also ganz klar gemacht, was sind jetzt meine Verhaltensweisen, die ich hier in den Tag legen möchte und auch muss, um eine gewisse Klarheit auch dem Kind zu vermitteln. Weil die eine Nacht so, die andere Nacht so. Ja, natürlich wird es halt nichts, wenn wir alle irgendwie so rumeiern. Und es ist halt in meiner Verantwortung, dieses Kind durch diesen Prozess zu führen. Da habe ich mir ganz klar gemacht, was geht für mich, was geht nicht. Ja, was sind vielleicht so Faktoren, die eben die Entwicklung dann begünstigen. Aber ich hatte keinen fixen Plan, sodass wir sagen, okay, wenn das, dann machen wir das, wenn das, dann das. Ich hatte die Entscheidung, ich hatte eine grobe Idee, ich hatte Hintergrundwissen, ja, was hilft auch dem Kind dabei, da sozusagen reinzuwachsen, da durchzugehen. Aber ich hatte jetzt nicht einen super detaillierten, ausgetüfteten Plan, weil ich wusste, es nützt ja sowieso nichts. Ja, ich meine, das ist ja alles im Flow, ja, das ist ja jetzt keine Excel-Tabelle, die ich jetzt hier runterschrubbe. Sondern das ist ja ein lebender Prozess. Und ich habe also diese Entscheidung getroffen und mit meinem Handwerkszeug, ja, mit meinen, okay, das ist wichtig, dass ich das mache und dass ich das nicht mache, ist mir persönlich wichtig, aber auch eben für den Prozess halt. Und dann habe ich angefangen. Ich habe einfach angefangen mit der ersten Situation, ja, in unserem Fall jetzt diese erste Aufwachsituation. Damit habe ich angefangen, es umzusetzen. Das hat dann einigermaßen geklappt. Irgendwann hat das Kind dann natürlich wieder geschlafen. So. Und in diesem Prozess hat sich aber auch schon sehr, sehr viel ergeben. Ich habe da neues Wissen gesammelt, ich habe neue Erfahrungen gesammelt. Ich habe gemerkt, oh, das funktioniert nicht. Ja, auch Dinge, die ich mir vorher zurechtgelegt hatte. Ja, ich dachte, okay, eine Beruhigungsstrategie könnte ja sein, ich singe dann vielleicht, wurde mit einem absoluten Nein quittiert. Ja, verständlich. Ich war auch ein bisschen erleichtert, weil ich dachte, okay, ja, das ist mir jetzt auch zu anstrengend. Haben wir beide keinen Bock drauf, umso besser, ja, abgelehnt. Aber was ich damit sagen will, ist, natürlich hatte ich mir also meine Gedanken vorher gemacht, aber hatte eben auch die notwendige Flexibilität zu sagen, okay, dann halt nicht, ja. Und wir haben uns von Schlafphase zu Schlafphase dann sozusagen entwickelt und ich habe angefangen, ich habe die erste Station mitgenommen und auf dieser nächsten Station, als wir da angelangt waren, da die Lage gecheckt, da wieder neu entschieden, aus dieser Lage heraus. Und das ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, auch für Projekte, welche Form auch immer. Ihr müsst nichts alles ausgeplant haben. Ihr müsst eine Idee haben, ihr müsst ein Ziel haben, ihr müsst eure Prinzipien haben, ihr müsst die Entscheidung treffen. Und dann geht ihr los und an der nächsten Station checkt ihr die Lage und entscheidet wieder neu, entscheidet vielleicht anders. Ihr habt dann neue Datenpunkte sozusagen, ihr habt mehr Wissen, ihr habt mehr Erfahrungswerte. Bei mir jetzt, ja, worauf reagiert das Kind? Was kann da vielleicht helfen? Ist es der Stoffelefant oder ist es doch vielleicht die Wasserflasche? Ist es Singen oder ist es Kuscheln? Ja, das kannst du ja vorher nicht alles so ausplanen. Wir sind ja nicht in einem luftleeren Raum hier unterwegs. Und dann ergibt sich einfach auch vieles auf dem Weg. Ja, und diese Flexibilität, dieses Trust the Process, das brauchen wir einfach, um wahrscheinlich sogar alle unsere Ziele zu erreichen. Und auch diesen Raum für Flexibilität zu lassen. Bei uns war es dann am Ende dieser bis dato nie beachtete Stoffelefant, der schon immer da war, bis jetzt aber keinerlei Funktion hatte, auf den ich dementsprechend auch gar nicht gekommen bin, weil ich dachte, na okay, also ja, hat das Kind jetzt seit 2 Jahren nicht beachtet, warum soll es jetzt auf einmal der Stoffelefant richten? Na, und genau so war es. Ja, dann schnappt sich das Kind diesen Stoffelefanten und alles war wieder sozusagen gut. Er ist damit eingeschlafen. Ich so, hä, okay, wäre ich im Leben nicht drauf gekommen, ja? Hätte ich das vorher schon so alles geplant und genau so mir irgendwie ausgedacht und so weiter. Wahrscheinlich hätte ich den Stoffelefanten weggeräumt und hätte da ja das Hilfsmittel der Wahl sozusagen unabsichtlich weggenommen. Also worauf ich hinaus will, anhand dieser kleinen, aber feinen Geschichte, sind, glaube ich, die folgenden Learnings. Triff einen Entschluss, triff eine Entscheidung, treffe sie aber auch wirklich, nicht diese halbherzige, so, ach ja, gucken wir mal, ja, machen wir mal, mach ja vielleicht, ach, wenn es nicht klappt, dann können wir irgendwie doch nicht. Triff einen Entschluss. Und zwar mit allem, was du hast, mach dir auch nochmal klar, warum mache ich das eigentlich? Brauchen wir für jedes Ziel, für jedes Projekt, warum mache ich das? Warum ist mir das wichtig? Sammel Gründe für diesen Entschluss, um dich selber auch nochmal zu pushen. Warum ist das wichtig, dass wir das jetzt so und so machen? Du triffst die Entscheidung, du triffst den Entschluss und dann sofort gehst du den ersten Schritt, ohne alles ausgeplant zu haben, ohne komplett jeden Schritt schon geplant zu haben. Du brauchst nur den ersten Schritt. Du brauchst einen groben Überblick, du brauchst dein Ziel, du brauchst einen großen Überblick, du brauchst wahrscheinlich so, ja, so eine grobe Prinzipien, grobe Idee, wie das so funktioniert. Do's and Don'ts, so die größten. Das ist ja Wissen, was man sich aneignen kann. Das ist auch bei jedem Projekt so der Fall. Und dann gehst du den ersten Schritt. Und dann seid ihr auf Station 1 angekommen und von dort aus entscheidet ihr für Station 2. Nicht für Station 7, nicht für Station 12, sondern erstmal für Station 2. Wisst, wo ihr hin wollt, geht los, bleibt flexibel im Prozess und vor allem vertraut auf eure Lernfähigkeit. Mit jeder Entscheidung und mit jedem Schritt, den ihr dann geht, kommt ihr ja schon gewappneter auf Station 2 an. Ihr habt mehr Wissen, ihr habt mehr Erfahrungswerte. Von dort aus könnt ihr eine bessere Entscheidung treffen von Station 1, wie ihr zu 2 kommt, als ihr vorher hättet machen können, als ihr noch bei 0 wart und diese Erfahrungswerte gar nicht hattet. Also schaut einfach nur auf den nächsten Schritt. Das ist, denke ich, so ja, ein Learning Package. Dann Learning Package 2, Klarheit ist der Schlüssel. Du musst dir selber klar sein, was du willst und warum. Und erst dann kannst du es umsetzen, ob das jetzt ein Projekt ist, was du für dich selber machst, alleine, ob es in einer Gemeinschaft ist, ob es in einem Team ist, ob es in deiner Familie ist. Du selber brauchst einfach diese Klarheit. Die hatte ich zum Beispiel bei diesen halbherzigen Versuchen nicht. Die Klarheit Und das ist der Schlüssel, weil diese Klarheit gibst du auch mit. Ich habe in meiner Unklarheit, habe ich diese Unklarheit auch an mein Kind weitergegeben. Ja, darf ich jetzt oder nicht? Ja, okay, dann mache ich halt. So, in dem Moment, als ich aber ganz klar war und gesagt habe, wir machen das jetzt anders und zwar so und so, ging diese Klarheit auch auf mein Kind über und hat natürlich meinem Kind auch total geholfen, das zu akzeptieren. Ja, das war einfach ganz klar, wir machen das nicht mehr. Punkt. Und das ist natürlich auch viel leichter zu akzeptieren, als wenn es mal so ist und wenn es mal so ist. Also Klarheit ist der Schlüssel. Punkt 3, es ist nie so schlimm, wie man denkt. Wirklich jetzt. Ja, also ganz, also ich kann mich an nichts erinnern, rückblickend, weiß nicht, wie es bei euch ist, ja, wo ich Angst hatte vor einem Thema oder irgendein Schritt oder irgendeine Entscheidung und wo es dann noch schlimmer gekommen ist, als ich eigentlich dachte. Im Gegenteil. Im absoluten Großteil der Fälle war es nämlich genau andersrum, dass es nicht so schlimm ist, wie ich mir das ausgemalt habe. Und ich glaube, wenn man mit so einer Haltung reingeht, ist es ja vollkommen okay, Angst zu haben. Dürft ihr haben, ist ja vollkommen in Ordnung. Oder unsicher zu sein. Aber ich finde, mit dieser, jetzt ist es ja schon eigentlich eine Lebenserfahrung, ja, zu sagen, aber bis jetzt war es nie so schlimm, wie ich es mir ausgemalt habe. Das gibt ja auch nochmal, das macht den Schritt nochmal leichter, wirklich in die Umsetzung zu gehen. Ja, und wirklich zu sagen, ey, es wird schon nicht so schlimm, wie ich mir gerade ausmale. Also diese Angst so ein bisschen im Zaum zu halten, dass sie euch nicht komplett kontrolliert. Und dann Learning Package Nummer 4, die Weiterentwicklung, die da auch drin steckt in solchen Projekten, solchen Vorhaben, wenn man die Komfortzone verlässt. Also ihr gewinnt immer das, was ihr sozusagen erreicht, was hinter auf dem Papier steht. Ja, ich habe mir das und das vorgenommen, habe es erreicht, in welcher Variante auch immer. Was aber auch immer mit draufsteht, ist die Weiterentwicklung. Eure eigene und die aller Personen, die noch mit involviert sind. Sei es jetzt das Team, Partner, Partnerin, Familie, was auch immer. Und es schafft Verbindung. Nicht nur über Sachen zu quatschen und zu sagen, ach ja, müssten wir auch mal und ja, könnte ich mal und so weiter, sondern wirklich zu sagen, hey, komm, wir machen das jetzt, um gemeinsame Erlebnisse zu schaffen. Sowas bei uns nämlich auch. Also so Respekt ich auch vor dieser Zeit hatte und so schwierig es auch sicherlich war, stundenweise. Es war aber total schön und ich bin super stolz auf uns beide, dass wir das gemeinsam geschafft haben und dass wir beide an diesem Prozess, an dieser Challenge so gewachsen sind. Und nur so wachsen wir ja auch. Nur so können wir uns weiterentwickeln, indem wir unsere Komfortzone verlassen und eben in die, ja, in neue Zonen vorstoßen. Jetzt mache ich nochmal Klammer auf, Klammer zu. Bei Kindern natürlich alles altersgerecht und der Gehirnentwicklung und so weiter. Aber ich bin jetzt hier keine Expertin dafür. Darum soll es jetzt gar nicht gehen in dem Podcast. Aber worauf ich hinaus will, ist eben, dass wir brauchen im Leben einfach Challenges. Wir brauchen im Leben Hürden, die wir überspringen können. Wir brauchen Berge, die wir erklimmen können, weil nur so entwickeln wir uns weiter. Und so schwierig es auch ist, den Prozess vielleicht anzustoßen und so schwierig es vielleicht auch noch im Prozess dann wirklich ist, passiert aber schon genau das nebenbei, diese gemeinsame Weiterentwicklung, etwas gemeinsam geschafft zu haben oder meinetwegen auch allein, ist ja egal. Und dann auf der anderen Seite rauszukommen und zu sagen, boah, ja, jetzt stehen wir hier, wie toll ist das jetzt eigentlich? Und ich war schon in der ersten Nacht, war ich schon so berührt und schon so stolz auf mein Kind, wie mein Kind das auch gemeistert hat, ja, und auch stolz auf mich, ja, wie ich meinem Kind das auch ermöglicht habe und wie ich mich auch in diesen Situationen verhalten habe. Und das war für uns beide, also das Kind ist enorm gewachsen, ich bin für mich enorm gewachsen. Und wir beide zusammen sind auch enorm gewachsen und auch nochmal in unserer Verbindung, weil wir zusammen etwas, ja, kurzfristig Schmerzhaftes durchgemacht haben, aber langfristig es uns beiden definitiv damit besser geht. Ja, und dass ich meinem Kind auch einfach diese Entwicklungsmöglichkeit gegeben habe. Das könnt ihr auch wieder übertragen auf Partner, Partnerin, andere Personen, Team und so weiter. Wenn wir natürlich immer nur die Hand drüber halten und immer nur beschützen und unseren Mitmenschen und uns selber auch nichts zutrauen, dann passiert halt einfach auch nichts. Dann passiert keine Weiterentwicklung, dann passiert nicht dieser große Selbstbewusstseinsschub, diese Selbstbestimmung, was ihr auch bei uns im Mentoring alle erfahrt, wenn ihr da einmal durch seid. Also ja, ich hoffe, an dieser sehr persönlichen Geschichte konntet ihr nochmal einige Lebensweisheiten mitnehmen. Wir sind hier bei Übers Leben. Also für mich war es wirklich eine Erfahrung, die ich nicht missen möchte, neben ganz vielen anderen Erfahrungen in meinem Leben auch, aber auf in vielerlei Ebene einfach sehr bereichernd, sehr, sehr schön. Kurzfristiger Schmerz, langfristiges Wohlergehen, eben mit allem, was damit dazugehört. Flexibilität, auch mal einen Schmerz aushalten können, auch einen emotionalen, aber zu wissen, wofür man das tut, diese Klarheit zu haben und eben den Prozess anzugehen und Stufe für Stufe, Station nach Station zu entscheiden, anstatt vorher schon zu ersticken in lauter Planung, bevor man überhaupt mal den ersten Schritt gegangen ist. Meine größte Erkenntnis über Menschen, und da habe ich einen sehr schönen Effekt wieder mal gefunden, ein sehr interessantes psychologisches Phänomen, und es heißt der Blue Dot Effekt, also der blaue Punkt Effekt. Und der Blue Dot Effekt erklärt sehr, sehr schön, warum sich Menschen so verhalten, wie sie sich verhalten. Ich wurde da sehr erinnert an unsere aktuelle politische Lage, ja, warum Wahlergebnisse vielleicht so ausfallen, wie sie ausfallen. Was ist jetzt der Blue Dot Effekt? Es wurde ein Experiment gemacht, ein visuelles Experiment, in dem Menschen ein Blatt Papier vorgehalten wurde mit blauen und lilanen Punkten. Blue Dots, Purple Dots drauf. Kreise, also ausgemalte Kreise sozusagen, Punkte eben. Und dann sollten die blauen Punkte bestimmen. Sagen, welche Punkte blau sind, sollen die irgendwie rauspicken. Soweit, so gut. Alles gut geklappt. Dann hat das Versuchsteam dieses Blatt Papier so manipuliert, dass deutlich weniger blaue Punkte bis gar keine blauen Punkte mehr zu sehen waren. Und was ist jetzt passiert? Die gleiche Aufgabe. Bitte suchen Sie alle blaue Punkte. Aber im Extremfall gab es gar keine blauen Punkte. Nur noch lilane Punkte in verschiedenen Abstufungen. Was machen also die Menschen, wenn die Aufgabe lautet, suchen sie blaue Punkte und es gibt aber gar keine blauen Punkte? Sie finden blaue Punkte in den lilanen. Das heißt, die Menschen haben dann angefangen, lilane Punkte zu blauen Punkten umzudefinieren. Es gab keine blauen Punkte. Aber jetzt wurden die lila Punkte auf einmal zu blauen Punkten gemacht, weil das war ja die Aufgabe. Und dieses Experiment wurde eben nicht nur mit visuellen Sachen fortgeführt, sondern eben auch in ganz anderen Lebenssituationen ausprobiert. Und zwar ging es zum Beispiel auch darum, Emotionen von Gesichtern zu klassifizieren. Bitte suchen Sie alle wütenden Gesichter raus. Und dann gab es verschiedene Gesichtsausdrücke mit halt ein paar wütenden Gesichtern. Sehr wütende Gesichter sozusagen. Alles klar, ja, wurden raussortiert. Aufgabe erledigt. Dann in der nächsten Runde gab es keine wütenden Gesichter mehr, sondern nur noch vielleicht, ich weiß nicht, stutzige Gesichter oder nachdenkende Gesichter oder wie auch immer. Die Aufgabe lautete weiterhin, bitte finden Sie alle wütenden Gesichter. Und dann finden die Menschen wütende Gesichter, obwohl es keine gibt. Was heißt das jetzt im übertragenen Sinne aufs Leben? Wir neigen zu Schwarzmalerei. Wenn wir keine Probleme haben, dann schaffen wir uns welche. Wenn etwas vielleicht gar nicht so schlimm ist, sorgen wir trotzdem dafür, dass wir es richtig schlimm interpretieren. Wir machen uns also die Dinge schlechter, als sie eigentlich sind. Wir kreieren Probleme, wo keine Probleme sind. Und da schlägt sich jetzt für mich der Bogen zu unserer politischen Lage. Uns ging es noch nie so gut wie jetzt. Gesamtgesellschaftlich, gesamtwirtschaftlich. Ja, uns geht es schon verdammt, verdammt gut. Vergleich das mal mit unserer Elterngeneration oder mit unserer Großelterngeneration, die im Krieg aufgewachsen sind, die im Krieg gekämpft haben, die Hunger gelitten haben und so weiter. Ja, also wirklich, also Wahnsinn, was sich da innerhalb von zwei Generationen getan hat. Uns geht es einfach im Durchschnitt geht es uns einfach so verdammt gut. Es ist schon fast krass. Und trotzdem schaffen wir es, die Problemchen, die es sicherlich auch gibt, so aufzubauschen. Natürlich ist da auch Populismus und so weiter mit dabei, aber es ist offensichtlich ein ganz menschliches Verhalten, die Probleme größer zu machen, als sie sind. Ja, es gibt die Blue Dots, es gibt keine blauen Punkte. Ja, dann nehmen wir halt die lilanen Punkte. Die sind doch auch scheiße. So. Und dieses Phänomen finde ich so, so interessant. Es zeigt wieder mal, dass unser Gehirn darauf ausgelegt ist, Probleme zu suchen, Probleme zu lösen. Ja, wenn wir keine Probleme haben, keine kleinen Probleme oder andersrum, wenn wir keine großen Probleme haben, dann suchen wir uns halt kleinere Probleme und bauschen die halt auf. Das ist eigentlich dieses Verhaltensmuster dahinter. Ja, wir leben nicht im Krieg, wir leben nicht in Hungersnot, dann sind es halt die Ausländer, die uns hier irgendwelche Jobs wegnehmen oder so. Und genau so entsteht das halt, ja, dass man sich manchmal denkt so, worüber reden wir denn hier eigentlich? Es kann doch jetzt nicht euer Ernst sein, ja? Es geht uns doch allen im Durchschnitt ziemlich gut, ja? Ich will jetzt auch nicht verneinen, dass es natürlich weiterhin Probleme gibt und dass es nicht allen Menschen gut geht. Das weiß ich schon auch, ja? Aber wenn man sich den Durchschnitt anschaut und ich meine, Wahlen werden halt von der Masse auch getroffen, dann ist das schon sehr, sehr signifikant und ich finde, zeigt gerade einfach sehr, sehr gut, was bei uns so abgeht. Und ich meine, wir kennen es ja auch alle aus unserem täglichen Leben, ja, also wir gewöhnen uns auch einfach dran. Früher war es total okay, 30 Minuten auf ein Taxi zu warten oder geschweige denn mit der Bahn zu fahren, ja, aber 30 Minuten auf ein Taxi zu warten ist schon okay. Heute, ja, wenn ich meine App aufmache und da steht 5 Minuten, denke ich schon so, boah, ey, was kann jetzt nicht wahr sein, ja, warum ist hier kein Taxi direkt irgendwie um die Ecke? Oder wenn das Amazon-Paket nicht innerhalb von 24 Stunden kommt, ja, schaue ich auch schon mit den Hufen und denke so, boah, was sind die aber langsam, ja, was ist das jetzt hier so für ein Quatsch? Und an diesen kleinen Alltagsgeschichten, finde ich, merkt man auch schon, ja, wie sich diese gesamte Wahrnehmung von Problemen, von Herausforderungen so gewandelt hat von, ich sag mal, wirklich existenziellen großen Problemen. Es ist ja auch schön, dass wir die nicht haben. Gleichzeitig neigen wir dann aber zu, diese kleinen Dinge so groß zu machen und emotional so aufzubauschen, dass wir trotzdem keine bessere Lebensqualität haben, subjektiv keine bessere Lebensqualität haben, als es objektiv eigentlich der Fall ist. Und ja, diesen Aspekt, diesen Blue-Dot-Effekt gibt da auch schöne Literatur dazu, wollte ich mal mit euch teilen. Vielleicht mögt ihr da noch ein bisschen weiter auch reinschauen, ein bisschen reflektieren, was ist vielleicht so euer Blue-Dot oder wo ihr einfach blau zu lila macht und umgedreht, da vielleicht ein bisschen rein zu reflektieren und vielleicht für euch auch nochmal eine andere Perspektive bekommt auf Dinge. Und vor allem meine große Lehre ist aber auch daraus, wie gesagt, wir suchen uns immer Probleme, wir brauchen das, wir Menschen brauchen auch, wir brauchen eine Aufgabe und Probleme sind Aufgaben, Probleme sind auch schöne Aufgaben, weil die Definition, ein Problem definiert sich darüber, dass es auch eine Lösung gibt. Ja, es ist keine Sackgasse, sondern es ist halt ein Problem und dazu gibt es eine Lösung, die wir dann hoffentlich finden. Und wenn wir aber keine großen Probleme lösen, wie zum Beispiel, ja, was ist jetzt ein größeres Problem? Vielleicht, wenn ich mich nochmal mehr um meine Gesundheit kümmere und mich da richtig reinlese und so weiter oder mich um ein krankes Familienmitglied kümmere oder mein Business, was kurz vorm Abnippeln ist oder so. Ja, also das sind ja wirklich nach meiner Definition in unserer Gesellschaft, jetzt hier gerade in unserer gemütlichen Gesellschaft, recht große Probleme, ja, die zumindest mal eine gewisse Anstrengung erfordern, eine gewisse Entwicklung. Versus, warum ist die Kassiererin eigentlich schon wieder so langsam? Ja, ich kann mich mit dem einen beschäftigen, ja, wie ich meinem kranken Familienmitglied helfe oder wie ich mein Business wieder on track kriege, dass ich hier nicht 20 Leute rausschmeißen muss. Jetzt warte ich hier aber 2 Minuten zu lange in der Schlange an der Kasse. Und ich glaube, es würde uns allen sehr, sehr gut tun, wenn wir bessere Probleme hätten und uns mehr mit den wichtigen Dingen im Leben beschäftigen und auch mehr mit den wichtigen Problemen und Herausforderungen im Leben beschäftigen, als mit diesen Nitty-Gritty-Sachen, die einen einfach nur wütend machen, aber ohne Grund, an dem wir übrigens auch wenig ändern können. Ich glaube, es würde uns alle sehr, sehr gut tun, gerade auch in dem politischen Klima, sich vielleicht wieder ein bisschen mehr zu betätigen, sich wieder ein bisschen mehr zu informieren, sich wieder ein bisschen mehr einzubringen und sich Aufgaben zu suchen, andere als Bildzeitung lesen und zu schimpfen. Und ja, deswegen vielleicht hilft da der Blue-Dot-Effekt, nochmal ein bisschen was zu verstehen, was gerade so abgeht und sich selber zu reflektieren, vielleicht andere Strömungen im Umfeld auch besser zu verstehen und halt Gegenmaßnahmen idealerweise einzuleiten. In diesem Sinne, das war der Quartalsbericht. Ich hoffe, ihr konntet auch wieder einiges für euch mitnehmen, auch aus meinen vielleicht eher persönlichen Storys. Ich wünsche euch einen schönen Restsommer. Wer Bock habt aufs Mentoring, ihr wisst ja, wo ihr uns findet, schaut einfach auf madamemoneypenny.de/mentoring vorbei oder wenn ihr sagt Finance First, die Vorstufe ist eigentlich eher so mein Ding. Ich glaube, ich bin eher da, dann geht auf madamemoneypenny.de/finance-first oder ich glaube, es geht auch ohne Minus, geht idealerweise beides. Da findet ihr alle Informationen und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns auch dann nächste Woche wieder hier hören im Podcast und natürlich auch zum nächsten Quartalsbericht. Bis ganz bald.
Danke, dass du diese Podcast-Folge angehört hast. Wenn dir mein Podcast gefällt, abonniere ihn doch einfach mal direkt, damit du keine neuen Folgen mehr verpasst. Und hinterlasse auch super, super gerne eine Bewertung. Das würde mir wirklich sehr viel bedeuten. Also fix abonnieren, gerne direkt bewerten. Vielen, vielen Dank und bis zur nächsten Folge.